Heute tauchen wir in ein faszinierendes Thema ein, das so viele von uns beschäftigt. Warum wir unser eigenes Verhalten ändern müssen, um das Verhalten unseres Pferdes zu ändern.
Denn vielleicht hast du selbst schon mal erlebt, wie sensibel Pferde auf unsere Emotionen, Körpersprache und Handlungen reagieren. Und wie oft wir es eigentlich selbst sind, die unbewusst bestimmte Reaktionen unseres Pferdes hervorrufen.
In dieser Folge beleuchten wir, warum Selbstreflexion und gezielte Veränderungen des eigenen Verhaltens der Schlüssel zu einem entspannteren Miteinander und einem erfolgreichen Training mit unseren Pferden sind.
Pferdklickern, der Podcast über positives Training mit Pferd und Hund. Lass dich inspirieren von der Welt des positiven Trainings und entdecke Blickwinkel, die dir neue Wege eröffnen. Katharina Deisenberger und Nadine Keune beleuchten positive Alternativen für dein Training, enttarnen Stolperfallen und laden dich ein zu spannenden Selbstexperimenten.
Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele von uns im Training absolut entscheidend ist, aber oft unterschätzt wird. Die Rolle unseres eigenen Verhaltens. Die Viviane Thebier hat ein unglaublich passendes Zitat. Und zwar, wenn wir das Verhalten unserer Tiere verändern möchten, müssen wir unser eigenes Verhalten verändern.
Ja, das ist ein Zitat, was so gut auf unser Thema passt. Denn oft möchten wir, dass unsere Pferde ruhiger, konzentrierter, fokussierter, kooperativer werden. Und dabei hinterfragen wir aber gar nicht unsere eigene Körpersprache, Stimme, Stimmung oder Energie und wie die natürlich auf unser Pferd wirkt. Das Thema hat für mich tatsächlich besonders im Training mit Zootieren eine neue Dimension bekommen, denn oftmals habe ich vorab einen Plan, den ich heute gerne umsetzen möchte. Zum Beispiel möchte ich heute mit Braunbärin Bea trainieren, dass sie die Tatzen ans Gitter stellt und wir Behandlungsabläufe trainieren können. Und Bea fällt es an diesem Tag aber sehr schwer, sich zu konzentrieren und sie wirkt aufgeregt auf mich. Dann muss ich meinen Plan natürlich überdenken, spontan überdenken und an ihre Tagesform anpassen. Das heißt, ich muss mein eigenes Verhalten verändern und heute anstatt vielleicht vieler kurzer geplanter Wiederholungen einfach einige einfache Dinge, wie zum Beispiel ein Nasentarget, auf Dauer abfragen. Das heißt, ist Bea besonders aufgeregt, konzentriere ich mich eher darauf, mich selber nicht anstecken zu lassen und mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Ich konzentriere mich an solchen Tagen auch darauf, extra ruhige und bedachte Bewegungen zu machen, um Bea einfach nicht unnötig zu stressen. Das erlebe ich eben auch immer wieder in der Arbeit mit Hunden und Pferden. Die reagieren oft viel feiner auf uns, als wir wahrnehmen. Hast du das auch schon mal erlebt, dass Carlotta im Training eher nervös wird, wenn du selbst vielleicht nicht ganz bei der Sache bist?
Also die Carlotta ist jetzt eher nicht der Typ, der hippelig oder nervös wird. Die steigt dann eher aus. Also wenn ich zum Beispiel vorhabe, ein Video übers Apportieren zu machen, dann habe ich genau im Kopf, wie der Ablauf ist, damit es perfekt ist. Also perfekt für mich. Mhm. Und in so einem Setting kann ich dann fast sicher sein, dass es genau so abläuft. Ihr wirft das Apportel genau perfekt in diesem Kamerawinkel. Sie läuft schnurstracks auf dieses Apportel zu. Ich habe innerlich schon, weiß schon genau, oh, die Musik passt perfekt für den Social Media Post. Und die Carlotta kommt dann also am Apportel an, läuft am Apportel vorbei. Und wenn jetzt nicht unbedingt ein Zaun oder irgendeine Begrenzung wäre, dann hat der Ponyhintern einfach irgendwo am Horizont entschwinden, ne? In aller Gemütlichkeit. Also in solche Situationen hilft es übrigens wunderbar, wenn man über sich selber lacht, anstatt zornig zu werden. Ne? Weil ein höflicheres, so kann ich nicht arbeiten, ne? Gibt es eigentlich nicht oft. Und da bin ich der Carlotta wirklich dankbar und eigentlich alle Tiere, mit denen ich trainieren darf, dass sie mir helfen, Dinge nicht zu verbissen und zu umgehen.
Genau. Und das ist vielleicht auch die größte Herausforderung im Training überhaupt, die eigenen Erwartungen zurückzustellen und erstmal zu schauen, wie wir selbst zur Entspannung und Konzentration beitragen können, damit das Pferd bereit ist, überhaupt mit uns zu arbeiten.
Und das eröffnet uns so viele Wege für unser Training. Wir sprechen heim drüber, wie ihr ganz konkret euer eigenes Verhalten reflektieren und gezielt verändern könnt. Wir haben eine häufige Stolperfalle dabei und ein spannendes Selbstexperiment. Aber zuerst reden wir nochmal über unsere Magic Moments zum Thema eigenes Verhalten verändern.
Mein Magic Moment war der Moment, als Calypso damals eingezogen ist. Da war der 2 Jahre alt, fast auf den Tag genau, und war komplett untrainiert. Also das war wirklich noch ein Baby, was gerade von der Koppel irgendwie dann zu uns gekommen ist, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und das Training mit ihm war tatsächlich von Anfang an ein bisschen schwierig, weil sehr viel Bewegung im Pferd war, weil der ja nicht viel kannte, mit ihm eigentlich auch nicht wirklich trainiert wurde, weil er einfach noch so klein war und ich durch das Training mit Finn eine gewisse Erwartungshaltung an das Training mit Calypso irgendwie schon mitgebracht habe. Wir hatten unsere Routinen, das dieselben Abläufe. Ich wusste genau, wann Finn wie reagiert, was ich von dem abfragen kann und wie ich so diese Situation sozusagen stellen kann. Das war bei Calypso natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig, weil unhöflich. Der ist ständig umhergelaufen. Also den überhaupt trotz Futter zum Training zu motivieren, war tatsächlich echt schwer, sich überhaupt auf uns Menschen einzulassen, fiel ihm sehr schwer und hat sich dann permanent mit anderen Dingen beschäftigt. Das heißt, bis dato hatte ich ja nur dieses Handling mit Finn, da war alles cool und jetzt war plötzlich ein Umdenken möglich, raus aus diesem Schema F, was man sich ja trotzdem irgendwie angewöhnt, mit seinem eigenen Pferd immer wieder dieselben Abläufe irgendwie durchzuspielen. Und hier brauchte ich mit Calypso eine komplett andere Herangehensweise und musste mich wirklich zur Ruhe zwingen, zur Atmung zwingen, extrem kleine Trainingsschritte zu planen, wo ich bei Finn vielleicht schon einfach, weil er schon eine ganz andere Erfahrung hatte, zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Tagetraining gemacht haben an, oder sagen wir eine Diskriminierungsaufgabe, wollte ich das vielleicht machen mit 2 Plüschtieren oder mit 3 Plüschtieren und er kannte das aber schon, dieses Diskriminieren von der Farbunterscheidung zum Beispiel. Dann hatte der natürlich schon dieses Nase draufhalten als Anzeigeverhalten und so weiter irgendwann mal gemacht und konnte darauf zurückgreifen. Das war bei Calypso ja hier gar nicht der Fall. Und deswegen musste ich super kleine Trainingsschritte machen und auch sehr hochwertige Belohnungen mit reinnehmen, die nicht nur alleine mengebedingt irgendwie realisiert werden konnten, sondern wirklich andere Belohnungen, also mit Möhre, mit Sellerie belohnt habe, dass der irgendwie im Training bleibt und das cool findet. Und bei ihm habe ich zum Beispiel dann auch so weit umgedacht, dass wenn er sich aus dem Training entzogen hat, weil er sagt, nö, eigentlich würde ich jetzt lieber da hinten an der Futtertonne mal rumgucken, was es da so Schönes gibt, habe ich bei ihm das Zurückkommen sozusagen gar nicht mehr belohnt, anders als ich es vielleicht bei Finn gemacht habe, weil der geht eben nur aus dem Training, wenn irgendwas komplett schiefgelaufen ist, wenn was unangenehm ist, dann verlässt er das Training einmal in 5 Jahren und dann belohne ich bei ihm auch das Zurückkommen. Das hat bei Calypso gar nicht oder hätte gar nicht funktioniert, weil ja, das Weggehen dann ständig mehr geworden ist und somit muss ich da umdenken.
Den One Magic Moment kann ich gar nicht so berichten, weil mir in meinem Alltag immer wieder solche Magic Moments begegnen und passiert mir immer dann, wenn ich mit einer bestimmten Erwartungshaltung oder einer bestimmten Stimmung dadurch ins Training oder in dieses Setting gehe. Dann passiert es mir einfach, dass ihr vielleicht irgendwelche Bedürfnisse übersieg oder gar nicht mehr so genau darauf eingekommen, was war denn heute schon alles oder wie ist denn der Trainingspartner oder wie ist denn das Pony heute überhaupt drauf? Ist es überhaupt möglich, jetzt den Plan X, den ich mir in meinem Kopf ausgemalt habe, so durchzusetzen? Und das ist mir in meiner Medical Trainer Ausbildung ein paar Mal passiert. Da haben wir so Themenvideos abgeben müssen von einem Verhalten. Also beispielsweise beim Spritzen war diese Verhaltenskette, die ihr aufnehmen sollt. Das Pferd drückt auf den Startbutton, hält still. Ich staue die Vene, ich pieke mit einer Spritzenattrappe und stelle quasi das Blutabnehmen nach. Das Pferd hält 7 Sekunden still. Ich zirke diese Spritze raus und Klick und Futter. Genau, desinfizieren natürlich vorher noch. Und das war so eine Kette, hat super funktioniert, tippitopp, war alles wunderbar. Dann haben wir gedacht, nein, ich mache jetzt dieses Themenvideo, komme in die Stallgasse, hab mein Spritzenpony, die Pepper aus der Box geholt. Die Pepper geht an den Startbutton, drückt, hält still, ich stau. Und irgendwo auf diesem ganzen Weg dieser Verhaltenskette ist sie dann ausgestiegen. Super, konntest du ja jetzt so nicht lassen für das Themenvideo, also alles nochmal von vorne und dann steigt sie woanders aus oder mal übersickt irgendwas und dann gibt es einfach so einen Strudel aus, das muss jetzt fertig und wo ist denn jetzt das Problem und was machen wir denn und naja gut, alles nochmal vorne und alles nochmal neu. Naja, vielleicht liegt's nicht an meinem Plan und vielleicht liegt's nicht an meinem Trainingsplan und vielleicht liegt's nicht an der Struktur, sondern einfach an meiner Stimmung. Diesen Druck, den ihr jetzt habt, dass das fertig wird und diese Erwartungshaltung und da baut man dann wie so eine Mauer um sich auf von dieser Erwartung, dass man die kleinen Dinge schon gar nicht mehr sieht, dass man die schon gar nicht mehr erkennt oder auch gar nicht mehr, ja, die Achtsamkeit für den Moment und für das Gegenüber geht verloren, wenn man nur eben in seinem Kopf den Weg straight entlang geht. Also Schluss mit locker Flocke quasi. Wenn also die Trainingseinheit immer schlechter wird, dann liegt es, wie gesagt, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit an meiner Erwartung. Die Anforderungen an die Situation beziehungsweise an mich. Und ob es jetzt, wie gesagt, die Stimmungsübertragung ist oder der ein oder andere Mutti-Klick aus schlechtem Gewissen. An was es liegt, man kann es nicht sagen. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn was nicht funktioniert, wie kann man das Setting so gestalten, wie kann ich die passenden Voraussetzungen geben dafür, dass es dann funktioniert.
Genau, und an der Stelle kommt dann auch ganz häufig die These der Stimmungsübertragung. Und da ist immer die Frage, was verbirgt sich eigentlich hinter Stimmungsübertragung? Da greifen wir jetzt mal noch nicht so weit vor, denn diesem Thema haben wir uns dann nochmal intensiv bei der Frage aus der Community gewidmet.
Es gibt viele Leute, die ungern mit Futter im Pferdetraining arbeiten, aus Angst, das Pferd könnte aufdringlich werden, schnappen oder irgendwelche Taschenkontrollen starten. Mhm. Oder eben auch, dass sie die Erfahrung schon gemacht haben, dass sich das Pferd vermeintlich gar nicht mehr konzentrieren kann oder nicht mehr konzentrieren kann, weil es nur noch auf die Kekse geiert hat. So, und jetzt fasst sich der ein oder andere doch ein Herz und einen Keksbeutel und startet den Versuch ins Training mit Futterlob. Das Ziel ist es, dass das Pferd trotz und mit Futter fokussiert und konzentriert mit Freude beim Training dabei ist. Somit ist Schritt 1 das Höflichkeitstraining. Das Pferd steht entspannt neben mir, wartet auf mein Signal für was auch immer. Höflichkeitstraining geht in der Regel flott. Den Punkt hakt man dann so ab in der Stallgasse, Pferd steht, läuft und man startet ins eigentliche Training. Und jetzt kommt die Stolperfalle. Wir vergessen oder übersehen, dass das Setting Höflichkeit für das Pferd ja immer stattfindet. Also sowohl am Anbindeplatz, als auch wenn wir unterwegs sind, als auch wenn es neben uns in der Halle steht. Mhm. Wir haben das dann oft nicht auf dem Schirm und somit geht die Verstärkerrate nach unten. Gerade zum Anfang, wann hat das Pferd bis jetzt für höfliches Verhalten einen Verstärker für Stillstehen und Abwarten gekriegt? Deswegen kommt es gerade zu Anfang vor, dass viele Pferde unhöflich werden, in Anführungsstrichen, weil sie standen ja jetzt neben uns, während wir vielleicht kurz eine Frage beantwortet haben, auf eine Nachricht reagiert haben, das Handy ausgeschaltet haben, in eben diesem Setting waren. Und dieses nett formulierte unhöfliche Verhalten, also das fordernde Verhalten, kann auch wirklich einschüchternd wirken und die Anspannung steigt dann auf beide Seiten.
Ja. Genau, das Pferd ist also unhöflich, eventuell, weil es schon Erfahrungen in der Vergangenheit mit Unhöflichkeit gemacht hat und doch den einen oder anderen Erfolg erzielt hat oder weil noch nicht mit Futter gearbeitet wurde und das Pferd eben noch gar keine Lernerfahrung mit Höflichkeit machen konnte.
Genau, und jetzt kommt der Moment, wo der Frosch ins Wasser hupft. Wir reagieren mit Strafe. Wir pitchen mit der Hand auf die Nase, die gerade versucht, unsere Jacken zu durchwühlen. Wir wären zornig oder in die andere Richtung auch. Wir versuchen, die Situation zu retten und geben Signale in das unerwünschte Verhalten hinein und starten quasi so eine Verhaltenskette beim Pferd. Sprich, das denkt dann, was muss ich tun, damit die Hand wieder in den Beutel wandert?
Ja, tückisch. Das ist wirklich tückisch. Und das finde ich, glaube ich, ist auch die größte Stolperfalle an der Sache, zumindest aus meiner Wahrnehmung, weil man, wie du es schon sagst, immer versucht, die Situation zu retten und sagt, naja, das Pferd kann jetzt gerade nicht höflich stehen, es soll mal schnell was anderes machen, was es gut kann. Das ist halt immer so das Problem. Das heißt, der Lerneffekt ist natürlich, das Pferd lernt, wenn ich zur Futtertasche gehe, dann tritt mein Mensch in Interaktion mit mir. Wenn ich also schnell bin, erwische ich vielleicht noch einen Keks. Also dann beginnt so ein Kräftemessen, dass man immer irgendwie versucht, den Kopf irgendwie wegzudrücken und das Pferd versucht, irgendwie doch schnell noch einen zu ergattern. Wenn das auch gelingt, haben wir natürlich auch dieses Verhalten immer wieder schön mit verstärkt aus Versehen. Oder es lernt, ich bekomme ein positives Signal, zum Beispiel auf die Wippe steigen, Nasentouch, antraben, was auch immer, womit ich mir dann einen Keks verdienen kann. Das heißt, das unhöfliche Verhalten führt dazu, dass mein Mensch mir jetzt ein positiv aufgebautes Signal gibt. Oder vielleicht hat es sich auch einfach schon mal gelohnt, unhöflich zu sein. Gemäß dem Kind im Spielzeugladen, was sich eben 5-mal auf den Boden wirft und sagt, er möchte jetzt gerne diesen Hubschrauber haben. Und nach dem 6. Mal sagt Mutti dann entnervt, na gut, dann nimm den mit. Warum soll das Kind beim nächsten Mal nicht nerven? Das ist ja einfach eine ganz klare Lerntheorie, die da dahinter steht. Das heißt, warum soll das Pferd eben heute nicht versuchen, an den Keks zu kommen, wo es doch das letzte Mal beim 10. Mal Erfolg gehabt hat? Vielleicht gibt es heute nach dem 10. Mal eben auch einen Keks.
Ja, oder es lohnt sich so richtig, unhöflich zu sein, wenn man es wie die Carlotta schafft, ganz zu Anfang von unseren Klickerzeiten die Jackentasche so geschickt aufzureißen, dass die Karottenschnipsel alle auf dem Boden landen.
Ah.
Checkpot hier für alle. Es war das Tal der Trauer, aber wir haben es überwunden und es ist alles wunderbar.
Also kurzum sind wir eben nicht konsequent. Das heißt, es gibt kein Futter für unhöfliches Verhalten. Dann wird es unser Pferd auch nicht sein. Das heißt, in dem Moment, wo es doch immer mal wieder Futter für unhöfliches Verhalten gibt, dann wird das so eine Wischiwaschi-Aktion mit der Höflichkeit. Wenn wir jetzt natürlich unser Pferd für unhöfliches Verhalten strafen, indem wir zum Beispiel tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, auf die Nase pitchen oder einfach schimpfen oder was auch immer, dann entsteht Frust und oder Angst, je nach Strafe, was natürlich zum einen dazu führt, dass das Pferd immer noch nicht weiß, was das richtige Verhalten gewesen wäre, so ein bisschen wie Topfschlagen im Dunkeln. Und zum anderen führt der Frust dann oft dazu, dass unerwünschte Verhalten noch massiver oder andere unerwünschte Verhalten gezeigt werden. Wie können wir das Ganze jetzt positiv und nett und konstruktiv lösen? Die Alternative heißt zum einen Setting anpassen, das heißt Ablenkung senken, weniger wertiges Futter verwenden. Wenn ich also weiß, meinem Pferd fällt es sehr schwer an Möhren höflich zu sein, dann verwende ich zum Beispiel erstmal schnöde Heukops und übe das erstmal daran. Oder ich bringe eine Barriere zwischen mich und mein Pferd, wenn ich zum Beispiel so einen richtigen Raubritter vor mir habe, der dann auch tatsächlich sehr aufdringlich wird und ein großes Pferd vielleicht auch ist, was vielleicht auch irgendwann mal einen spanischen Schritt beigebracht bekommen hat, das nicht unter Signalkontrolle steht und ich dann vielleicht Gefahr laufe, das Bein dann im Frust abzubekommen, dann ist es immer günstig, eine Barriere einfach dazwischen zu bringen, damit wir einfach den Frust senken können und hier einfach viel mehr Erfolge herbeiführen können. Und auch den Abstand zum Pferd zu erhöhen, wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich mich einfach nicht frontal mit der, oder wenn ich jetzt zum Beispiel links neben dem Pferd stehe, ich habe meine Futtertasche rechts und stehe natürlich so um 45-Grad-Winkel, dass die Pferdenase sehr kurzen Weg zur Futtertasche hat, dann könnte ich natürlich die Futtertasche auf die linke Seite nehmen und mich so zum Pferd positionieren, dass meine Schulter an der Pferdeschulter ist, vielleicht sogar noch ein Stück Richtung Pferdekopf gedreht, sodass eben ein relativ weiter Abstand eben zur Futtertasche dann auch
entsteht,
dass wir einen relativ großen Abstand zwischen der Futtertasche und dem Pferdekopf haben. Das heißt, ich brauche zum Zweiten einen Plan im Kopf, ganz wichtig. Das heißt, ich muss genau wissen, vorher, bevor ich mich an mein Pferd stelle, wie reagiere ich, wenn mein Pferd unhöflich wird. Ich muss also vorher schon wissen, was mache ich, wenn unhöflich. Zum einen kann ich sagen, okay, in jedem Fall Futtertasche schließen. Für die Pferde, die das immer noch mal hinterfragen, ob die wirklich zu ist, könnte ich auch sagen, ich lege einfach die Hand auf die Futtertasche drauf, um die einfach zu sichern, damit eben nicht so Carlotta-like dann einmal die Futtertasche aufgemacht wird. Dann könnte ich, das mache ich immer so, dass ich dann einfriere und warte. Das heißt, für die fortgeschrittenen Pferde ist es so, dass in dem Moment, wo die unhöflich sind, friere ich einmal komplett ein, warte und dann gehen die wieder in höfliche Position und dann setze ich mein Training fort. Oder ich könnte auch, wenn es jetzt zu massiv ist, einfach hinter eine Absperrung gehen und mich dann einfach retten. Das heißt, die Pläne muss ich vorher im Kopf haben, damit ich eben sofort spontan konstruktiv reagieren kann. Dann muss ich wissen, wann exakt füttere ich? Weil ganz oft ist es so, dass wir ja gar kein konkretes Bild im Kopf haben. Was heißt jetzt eigentlich höflich? Und wenn ich dieses Bild eben konkret im Kopf habe, dann weiß ich auch, das ist der Moment, exakt dieser Moment, wo ich fütter. Zum Beispiel, wenn das Pferd mittig in sich steht, das heißt, der Hals ist mittig seines eigenen Körpers, steht also in einer Linie, der Kopf ist nicht nach links oder rechts ausgedreht, vier Hufe sind still am Boden, es wird also nicht getrappelt, es werden keine Schritte gemacht und der Körperschwerpunkt ist mittig. Also Finn macht das auch ganz gerne, dass der sich so dezent zu mir lehnt, als hätte ich es nicht gesehen. Natürlich ist da eine große Verstärkergeschichte drauf, sehe ich dann ganz häufig auf Videos, weil mir das in dem Moment dann gar nicht so auffällt, aber das ist schon was, wo man eigentlich sagen könnte, so richtig höflich ist es nicht mehr, wenn du so auf mich drauf kippst, wenn man das mal so genau nimmt. Dann ist ganz wichtig, dass ich mir vorher Gedanken mache, wie möchte ich füttern? Wenn ich natürlich ein Pferd haben möchte, was mittig vor sich steht, dann wäre es natürlich auch sehr schlau, den Futterpunkt dahin zu legen und eben nicht in so eine Banane zu füttern, dass der Pferdekopf immer irgendwie wieder aus dieser höflichen Position rausgefüttert wird, sondern das Futter eben so anzureichen. Ich sage zu meinen Kunden immer, durchgestreckter Ellbogen, weil das haben die dann im Kopf, durchgestreckter Ellbogen. Das erleichtert immer ganz häufig dieses Handling, wenn man so ein Bild im Kopf hat, worauf man sich konzentrieren kann. Und last but not least, das eigene Verhalten reflektieren und verändern. Das heißt, stillstehen bleiben, Futtertasche sichern, atmen, lächeln, ruhig bleiben. Mir hilft es immer, wenn ich es lustig sehe und mir intern sage, eigentlich spannend, mal sehen, was mein Pferd noch so anbieten wird. Weil das probiert ja aus und das finde ich recht cool, wie die Gedankengänge vom Pferd so sind und wie man die beobachten kann. Es hat natürlich Grenzen, aber wenn wir einfach nicht mit einer Zornigkeit rangehen und mit einer Genervtheit, sondern sagen, okay, mal sehen, wie lange es dauert, bis du begreifst, was du tun sollst, macht es das oder entschärft es das ein Stück weit. Und nett bleiben, weil man die Hintergründe des Lernens erkannt hat.
Gerade die Hintergründe des Lernens. Und zwar, ihr beobachtet es immer wieder, dass Pferde gelernt haben, dass es sich sehr wohl lohnt, dass man kurz an die Tasche krustelt. Manchmal deuten die das bloß so, weil sie ja wissen, sie kämen nicht rein, krusteln dann kurz an der Tasche, um dann im Sekundenbruchteil super höflich in 1A-Haltung wieder nebendroh zum Stehen, damit man dann eben wieder diesen Punkt hat, ich bin doch jetzt höflich und jetzt gibt es vielleicht wieder was. Wie kann man denn diese Stolperfalle vielleicht nur umgehen?
Das ist tatsächlich oft ein Timing-Problem. Das heißt, wir haben hier ein Muster. Wir haben das Muster, geh an die Tasche, geh eine Sekunde weg, wirst belohnt. Geh an die Tasche, geh eine Sekunde weg, wirst belohnt. Und das hat das Pferd natürlich gelernt. Das hat gelernt, ich muss an die Tasche, eine Sekunde weg. Das ist das, was das Verhalten sozusagen, was mein Verhalten auslöst, das Futter rauszurücken. Und wenn ich das einmal durchspreche und sage, an die Tasche, und wenn du an die Tasche gehst, musst du 10 Sekunden warten, bis es Futter gibt, das nächste Mal musst du 8 Sekunden warten, das nächste Mal musst du 12 Sekunden warten, das nächste Mal musst du 20 Sekunden warten, dann hast du sozusagen einmal dieses Muster geknackt und häufig fällt dann einfach dieses zur Tasche gehen der Verhaltensökonomie zum Opfer und die sagen dann, eigentlich bringt mir das an die Tasche gehen gar nichts, weil in dem Moment, wo du dann parallel auch noch dem Pferd beibringst, wenn du nicht an die Tasche gehst, gibt es viel schneller Futter, du musst gar nicht so lange warten, dann macht es dem Pferd tatsächlich diesen Gedanken viel einfacher. Ich könnte es natürlich jetzt auch löschen und negativ strafen, ist immer nicht so mein Mittel der Wahl. Ich könnte sagen, wenn du an die Tasche gehst, gehe ich weg zum Beispiel. Aber das ist für mich immer ungünstig, weil A, musst du die Pferde dann wieder neu irgendwo hinstellen. Du hast irgendwie so einen Zeitverzug. Bei jungen Pferden hast du die große Gefahr, dass die sagen, okay, scheint sich nicht zu lohnen, dann gehe ich jetzt, musst du die wieder einsammeln. Also das könnte man im E-Fall machen, aber ich finde tatsächlich dieses Musterknacken für mich immer die bessere Wahl. Mhm. Wie machst du's?
Es kommt immer ganz drauf an. Manchmal ist es geschickter, die gehen an die Tasche und dann sagt man ja, ich verlasse das Setting jetzt einfach komplett. Mhm. Also es kommt wirklich komplett auf den Typ vom Pferd. Oh, die anderen sind total gefrustet, weil die diese Dauer dann nicht aushalten können und da dann eher aussteigen. Mhm. Oder es für sie nicht ganz so klar ist, sind wir denn jetzt im Training oder nicht. Und das macht oft dieses aus der Höflichkeit in ein Verhalten gehe total schwierig, weil sie wissen ja nicht, dass ich im Kopf jetzt zähle 21, 22, 23, es gibt ein Signal. Und manche kämen da dann ziemlich schnell drauf über diesen Schieberegler, wie du gerade eben gesagt hast, dass diese, je unhöflicher sie sind, desto länger müssen sie warten, bis es wieder ein Signal gibt. Manche kriegen diesen Bogen schwierig und kriegen dann an Frust und denken dann, ach so, dann ist es wohl jetzt beendet, ciao. Mhm. Und was ich schon mache, ist, wenn sie dann an die Tasche geht, dass ich den Non-Reward-Marker setze. Also ich sage dann hui. Und dann weiß ich, das ist ein Verhalten, das bringt so nichts. So wie beim Topfschlagen eben warm, warm, warm oder in dem Fall kalt. Und dann marker ich eben auch Dinge, die ich nicht möchte, damit sie schneller auf den Trichter kommen. Ach so, ich bin in der falschen Richtung. So. Aber halt immer mit Achtung, dass es nicht zu frustig wird, dass immer noch Nachdenken funktioniert und wir nicht dann schon im nervig sind.
Ja, ich habe tatsächlich auch, mit den Pferden habe ich es nie gemacht, mit den Hunden habe ich damals mal angefangen, mit dem Negativmarker, einfach um mal auszuprobieren, was sind für mich die Vor- und Nachteile. Ich habe das relativ schnell wieder gelassen. Zum einen, weil man ja generell einen aus Versehen aufgebauten Negativmarker hat, indem man zum Beispiel einfriert. Also ein Negativmarker für euch als Zuhörer, die es jetzt vielleicht nicht wissen, ist sozusagen, also ein Markersignal kündigt ja eine Belohnung an, zuverlässig. Und ein Negativmarker kündigt zuverlässig an, dass das Verhalten nicht zu einer Belohnung führt. Also 100% nicht. Da ist natürlich Frustkomponente, das fand ich zum einen nicht so schlau und zum zweiten ist es so, dass wir uns ja trotzdem unbewusst immer Negativmarker aufbauen, zum Beispiel indem ich einfriere, wissen meine Pferde auf jeden Fall, okay, das ist nicht das richtige Verhalten, weil immer wenn sie einfriert, gibt es keinen Keks, dann hat sie noch nie in ihre Leckerli-Tasche gegriffen, nachdem sie eingefroren ist oder indem wir die Futtertasche zumachen und so weiter, das sind ja alles Sachen, die wir als Negativmarke definieren können. Ich finde es für mich tatsächlich immer schlauer, nicht dem Pferd zu sagen, das bringt dir keine Belohnung, also das war falsch, sondern ich finde es für mich tatsächlich schlauer zu sagen, das bringt dir sehr viel und dann eher, wenn ich das Gefühl habe, dass dieses Muster besteht, also zur Tasche weg belohnen, zur Tasche weg belohnen, dass ich eben nachdem die dran waren und so wie ich es gerade erklärt habe, weg, dass ich dort vielleicht sogar mehr Masse noch draufbringe. Also die sind weg, ich habe jetzt 2 Sekunden gewartet, die sind immer noch weg und belohne das jetzt mehrfach hintereinander, sodass die Möglichkeit, dass die hingehen, relativ klein ist und die Notwendigkeit auch gar nicht mehr da ist. Das ist für mich immer aus Sicht des Pferdes, das ist sozusagen der logische Ansatz, der für mich auch weniger Frust birgt.
Ja. Ja. Also für mich kommt es wirklich immer drauf und gerade in diese Sachen, wo es um Stillhalten, Abwarten, wann beginnt sie denn, alles solche Sachen, da tue ich mir leicht mit diesem Hui. Mhm. Ich habe das in der Ausbildung mit der Nina Steigerwald zu dem Medical Trainer kennengelernt. Mhm. Und mir hat das dann auch geholfen, weil, also das war ein super Tipp von der Nina, dieses Hui macht, dass, wenn ein Fehler passiert,
man es nicht so schlimm nimmt.
Es ist eine Information, erstens. Und die Mundwinkel gehen nach oben. Ich habe also schon gar nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie in so einen Superfrust abzurutschen, weil halt irgendwas nicht funktioniert. Und es signalisiert halt dem Pferd immer nur, dass ich bin trotzdem in diesem Setting. Also wir sind immer noch im Gespräch, aber das, was sie gerade tun sollte, war es eben nicht. Und dass das Pferd an die Futtertasche geht, ist ein Fehler, ist eine Information, sagt mir, dass wir noch nicht stabil in der Dauer sind. Ja. Also dass einfach mal Dauer aufbauen und nicht in Ordnung war. Und wie gesagt, ich habe diese 3 Möglichkeiten, ich gehe weg, ich habe den Schieberegler oder eben ich habe diesen Hui. Und je nach Pferd und je nach Situation und ja, also...
Das Hui finde ich tatsächlich auch richtig cool, hat für mich aber eher den Hintergrund, gar nicht die Info ans Pferd, also für mich soll das Hui keine Info fürs Pferd sein, sondern eher für mich, und das habe ich tatsächlich auch damals in den Hühnermodulen gelernt, bei mir war es tatsächlich so, wenn ich persönlich einen Fehler gemacht habe, ich habe den Topf zu schnell hingehalten, zu wenig schnell hingehalten, das Huhn war schon weg und ich habe gedacht, Mist, wo ist es eigentlich hin, irgendwas ist trainermäßig einfach passiert, was nicht optimal war. Dann war mein Ding immer, dass ich gesagt habe, ah Mist. Und dann habe ich mich noch 2 Sekunden kurz drüber geärgert, dass ich das jetzt gerade nicht so gut gemacht habe, wie ich es eigentlich vorhatte. Und das blockiert einen und das bringt einen in so eine Negativstimmung und das wiederum blockiert das Denken für den, es ist nicht so konstruktiv. Ja. Und da hat mir das Hui geholfen zu sagen, okay, Hui, Fehler, nächstes. Ja. Also mich rauszuholen oder gar nicht Gefahr zu laufen, zu sagen, ah Mist. Jetzt ist das Pferd wieder auf die Wippe gestiegen und ich habe noch gar kein Signal gegeben, weißt du? Und sagt, hui, okay, nochmal abdrehen, nochmal neu. Das ist also ein sehr, sehr, sehr kluger Ratschlag, ja.
Ja, also ich mag es total gern. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es einem ganz oft dabei hilft, über sich selber zu lächeln und deswegen die Situation zu entschärfen. Mhm. Also wie oft es irgendwie schon passiert ist. Ja, unter die dümmsten Situationen, die Carlotta, jeder hat schon mal irgendwie mit diesem spanischen Schritt umeinander durch. Es ist einfach das nächste Teil. Auf jeden Fall der spanische Schritt. Die Carlotta steht höflich neben mir und ich habe mir gedacht, naja gut, sie soll halt eben Signalkontrolle, erst dieser spanische Schritt, wenn ich es sage, es wird nicht geangelt, unkontrolliert. Und ich stehe neben der Carlotta und zähle in mir 21, 22 und bei 22,5, die Carlotta rudert los und schierst ohne Scheiß. Also ich hab's an meiner Hose gespürt, wie dieser Fuß an meinem Wadel vorbeischierst und in diesem Moment so, hui! Es war einfach so eine bescheuerte Situation. Also mit meinem vorherigen Pferd, wo ich nur anders trainiert hat und wenn die das gemacht hat, boah, da hat's richtig kracht. Ich habe dann gedacht, das ist gefährlich und die spinnt wohl und was ist mit der und geht doch nicht und bläh. Ja. Und dann eben mit der Carlotta, mit eben diesem Hintergrund von dem Wissen über wie funktioniert denn Lernen und warum tut wer, aus welchem Grund was, war es dann eben dieses Hui und also auch wenn die Carlotta, also ich weiß nicht, was passiert, wenn sie mich tatsächlich getroffen hätte. Also wir wissen es nicht. Toi, 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 es ist nicht passiert. Es soll ein Hui geben. Ich habe dann drüber gelacht, alle haben geschaut. Genau, und wir verändern eben das Setting, aber ohne dieses super emotional aufgeladene, was ist denn jetzt kaputt?
Genau. Genau. Wie man übrigens eine gute Futterhöflichkeit aufbaut, verrate ich euch auf meinem YouTube-Kanal. Den Link zum Video packe ich euch in die Shownotes.
Uns hat eine Frage aus der Community erreicht und zwar hat die Sophia gefragt, Inwiefern beeinflusst meine eigene Unsicherheit das Verhalten meines Pferdes? Das ist eine super gute Frage und ein super guter Gedankengang, weil ich glaube, dass dem Thema haben wir uns alle schon mal beschäftigt, weil wenn wir unsicher sind, verhalten wir uns ja automatisch anders. Wir gehen zögerlicher, wir haben irgendwie kürzere Atemzüge, meine Körperhaltung ist eingeknickt durch meinen erhöhten Stresspegel. Wir sind irgendwie draußen unterwegs, ich bin mir nicht sicher, oh Gott, erschrickt das Pferd jetzt gleich, was ist los? Und es flattert irgendwo ein Vogel hoch, dann erschricke ich ja selber viel schneller. Dadurch sind wir unkonzentrierter. Wenn wir unkonzentriert sind, dann haben wir, wenn man es jetzt bezieht auf ein Trainingssetting, dann haben wir ein schlechteres Timing. Wir sind schusselig, vielleicht die Füttertechnik ist schusseliger oder uns fällt im besten Fall nur zu irgendeiner blöden Situation Futter auf den Boden und das Pferd bedient sich selber. Die Verhalten in solche Situationen wären schlechter eingeschätzt, als sie eigentlich sind. Diese Verhalten haben unsere Pferde durch Erfahrung mit unserem Gemütszustand als unsicher verknüpft.
Genau. Verhalten wir uns nun aber anders, wird das auch unser Pferd tun. Einfach, weil das Handling ein anderes ist als sonst. Das heißt, Konsequenzen sind plötzlich anders, weil ich eventuell eine kürzere Zündschnur habe oder ich switche plötzlich in die negative Verstärkung oder positive Strafe. Meine Füttertechnik ist anders als sonst. Eventuell habe ich anderes Futter dabei, weil ich unkonzentriert war, habe ich jetzt eben nicht das Lieblingsmüsli dabei, sondern habe mir schnell die blöden Reiskorbs geschnappt, weil die schnell als erstes irgendwie greifbar waren, die mein Pferd eigentlich doof findet, oder ich habe anderes Equipment dabei, weil ich mir noch schnell eine Futtertasche geschnappt habe, mit der ich gar nicht vertraut bin und dadurch ein anderes Handling entsteht. Das heißt, dieses Ding von Stimmungsübertragung schreibe ich tatsächlich immer für mich selber in Klammern, weil aus meiner Sicht der Dinge tatsächlich das alles eine Rolle spielt und ist in meiner Welt diese reine Stimmungsübertragung im Sinne von, ich stehe hier völlig teilnahmslos und mein Pferd greift meine Stimmung auf wie so eine Kopie, wie so ein Blaublatt, wo man so draufschreibt und sich das sozusagen dann durchpauscht, gibt's bei mir tatsächlich nicht, weil für mich das sich alles erklären lässt über, wie verhalte ich mich in welchem Gemütszustand.
Den Punkt finde ich super, weil die Stimmungsübertragung, ich stelle es mir auch immer eher vor, nicht als ein Gefühl, Stimmungsübertragung, sondern eher mein Trainingspartner, Hund, Pferd, Katze, Maus, wer auch immer, der spiegelt mich ja und überträgt dann quasi mein unsicheres Auftreten, meine unsichere Körperhaltung, meine Schusseligkeit.
Ja.
Weil es ums Spiegeln geht.
Ja, genau. Und das ist ja in einer Partnerschaft zum Beispiel das Gleiche. Ne? Wenn jetzt mein Partner, dem sehe ich schon an, der ist schlecht gelaunt, dann ist das nicht, weil ich das, also zumindest in meiner Welt, vielleicht ist da noch esoterisch irgendwas, was ich jetzt in meiner rational denkenden Welt nicht erklären kann. Aber für mich, in meiner Wahrnehmung, ist es eben nicht so, dass das im luftleeren Raum passiert, weil irgendwie die Stimmung auf mich überschwappt und ich das einfach so erspüre, sondern weil ich natürlich sehe, der lächelt weniger, der hat einen ganz anderen Gang, der ist angespannt, der stochert vielleicht extrem mit dem Löffel im Joghurt rum, was vielleicht irgendwie Vermutung nahelegt, dass es dem nicht so gut geht. Das ist irgendwie immer untermauert durch Verhalten, die ich sehen und wahrnehmen kann. Mit dem Spiegeln fand ich schon echt cool, weil du da tatsächlich auch ja viel machen kannst. Und gerade wenn wir jetzt am Pferdethema bleiben, wenn du natürlich jetzt mit erschreckst, wenn wir jetzt am Erschrecken bleiben und da total angespannt oder gar nicht richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Und selbst dieses Angespanntsein hat ja einen Ursprung. Also niemand ist ja angespannt, weil er gerne angespannt ist. Das hat ja einfach einen Ursprung in, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass mein Pferd dann nicht mehr handelbar war, dass mein Pferd mir den Strick durch die Hand gezogen hat und ich das dann 8 Jahre im Wald suchen musste. Und das macht ja auch Verknüpfungen und Emotionen werden sozusagen verknüpft. Und von daher, ja, bedingt das eine immer das andere und es ist schwer, aus so einer Spirale rauszukommen, wenn es jetzt gerade um so Negativgefühle geht.
Ja, und vor allen Dingen, man geht dann raus, man hat irgendwie einen scheiß Dog gehabt, das hängt dann noch total fest. Und jetzt geht man irgendwie ausreiten, man geht spazieren, was auch immer, mit dieser Krampfstimmung. Und man hat einfach eine höhere Körperspannung und das fühlt das Pferd jetzt nicht, weil es mordsempathisch ist, sondern einfach, es kann es ja tatsächlich direkt spüren und fühlen und ist dann dadurch ja eben auch angespannter, erschrickt schneller und dadurch die Zündschnur ist erschrickt. Also jetzt stell dich nicht so an. Oder
genau, weil es einfach gelernt hat, dass immer, wenn wir so scheiße drauf waren, es irgendwie immer blöde war. Genau.
Ja, genau.
Deswegen mache ich es tatsächlich so, wenn ich merke, dass ich gestresst bin, arbeite ich keine komplexen Sachen mit meinen Pferden. Entweder gehe ich dann gar nicht und sage, das ist heute gar kein guter Tag, weil das Kleinste mich jetzt schon zum Explodieren bringen würde. Es soll ja solche Tage geben. Oder ich mache dann Sachen, wo ich nicht viel Gehirnschmalz brauche. Also irgendwelche Sachen, die einfach aus dem FF laufen, wo ich mir einfach nicht ständig Gedanken über Trainingskriterien und Futterpunkte und Response-Kost und so weiter machen muss. Ja.
Oder aber du denkst dir, so, jetzt ist Schluss. Und ein Ding klappt jetzt heute und findest dich dann am Reitplatz wieder, wie du der Carlotta ihrem Hintern hinterher schaust, wie sie irgendwie am Portal vorbeilatscht auf die Koppel und tschüssi.
Das hat dann sehr gut funktioniert an der Stelle.
Ja, voll. Genau so.
Habt ihr auch eine Frage, die ihr gern von uns beantwortet hättet, dann her damit, schickt uns eure Fragen an post@verklickern-podcast.de oder als DM an unseren Insta-Account verklickern. Die Kontaktdaten findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Unser Selbstexperiment beschäftigt sich damit, wie verändert sich das Verhalten deines Pferdes, wenn du dich selbst veränderst.
Deine Aufgabe im Selbstexperiment ist, beobachte dich selbst von einer inneren Beobachterperspektive heraus, während du mit deinem Pferd arbeitest. Überlege dir vor deinem Training, wie du auf Fehler deines Pferdes reagieren möchtest. Zum Beispiel könntest du das Trainingskriterium leichter gestalten. Zum Beispiel, das Pferd soll prompt antraben, trabt jedoch nicht an. Du könntest den Trainingsschritt leichter machen, indem du sagst, ich würde jetzt schon mal den prompten, verstärkten Schritt belohnen, anstatt auf das Traben zu warten. Du könntest auch das Setting anpassen. Zum Beispiel, dein Pferd soll ein schönes Schulter hereinzeigen. Du übst es aus einer Ecke heraus, aber dein Pferd weicht immer wieder aus dieser Ecke und scheint angespannt in dieser Ecke zu sein. Dann suchst du dir einfach einen anderen Platz zum Trainieren, an dem sich dein Pferd wohler fühlt. Das heißt, formuliere jede neue Aufgabe in deinem Kopf als Frage. Kannst du stehen bleiben, wenn ich die Regendecke anziehe? Kannst du prompt auf den Anhänger gehen? Kannst du jetzt einen fliegenden Galoppwechsel zeigen, wenn ich einen Richtungswechsel in der Freiarbeit mit dir einleite? Und nimm diese Antworten deines Pferdes wahr. Reagiere darauf, denn ein Nein von deinem Pferd auf diese Frage ist nicht persönlich gemeint, sondern du müsstest dann hier an dir selbst arbeiten und Veränderungen herbeiführen, dass dein Pferd Ja sagen kann. Versuche also zu lächeln, dein Pferd ernst zu nehmen, denn ihr seid ein Team und ein Fehler ist immer auch eine Information.
Teile deine Erkenntnisse gern mit uns. Was hat sich für dich geändert? Hat sich das Training mit deinem Pferd anders gefühlt als sonst? Und wie hat dein Pferd reagiert? Wir freuen uns über den Kommentar unter unserem Episodenpost auf Insta oder ihr benutzt unseren Hashtag Verklickern ausprobiert. Am Freitag sind wir mit einer neuen Pferde-Podcast-Folge wieder für euch da. Da beschäftigen wir uns mit der Frage nach dem tatsächlichen Sinn von Training mit unserem Pferd. Wir klären, was Training mit Alltagsbewältigung zum Tun hat und wie ungeahnt groß unsere Trainingsverantwortung gegenüber unseren Pferden eigentlich ist.
Und möchtest du uns schon eher wieder hören, dann schalte doch gleich morgen wieder ein zu einer neuen spannenden Hunde-Podcast-Folge. Wir verraten dir, welche Macht Signale im Hundetraining haben und wie wichtig Timing im Training ist. Wir versprechen dir, dass du nach dieser Folge dein Training mit deinem Hund ganz anders sehen wirst, denn wir haben einen echten Gamechanger für dich. Bis dahin wünschen wir dir eine tolle Zeit mit deinem Vierbeiner. Mach's gut.
Tschüssi.
Das war Verklickern, der Podcast über positives Training mit Katharina Deisenberger und Nadine Keune. Werde jetzt Teil der Community und folge Verklickern auf Instagram.